Meine erste Wahrnehmung war, als wir sind 2013 tatsächlich mit dem hierher gezogen und haben dann das Käthe hier eröffnet. Ich bin seitdem ich geboren wurde Rostocker, und die KTV war für mich am Anfang immer so ein ganz entfernter Stadtteil, wo ich nie wirklich hingekommen bin. Und dann bin ich hierher gezogen und habe gedacht, wow, so viel Leben, so viel Kultur, so viele Möglichkeiten, unglaublich sympathisch. Das ist ein Stadtteil, der nicht schläft, der immer aktiv ist. Das ist unglaublich interessant. Und dann hat es eigentlich nur noch das Käthe gefehlt.
So bunt und vielseitig die Rostocker KTV ist, so offen und engagiert sind auch seine Bewohner. Einer von ihnen ist Andy Sabo. Der Gastronom betreibt im Barnsdorfer Weg das bekannte Restaurant Käthe. Der Kulttreff hat sich längst zu einer Institution in der Rostocker Krüppeliner Torvorstadt entwickelt. Vielmehr noch, der Unternehmer engagiert sich aktiv für seinen Stadtteil und will in der KTV noch viel bewegen. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 53, der ersten Folge im neuen Jahr 2022. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe mich im alten Jahr, so kurz vor Weihnachten, mit Andy Sabo getroffen. Der Inhaber des Restaurant Käthe hat wie viele Gastronomen in dieser Zeit mit den Corona-Beschränkungen zu kämpfen. Wir sprechen über die Auswirkungen der Pandemie und wie er versucht, mit innovativen Ideen sein Geschäft am Laufen zu halten. Außerdem erzählt Andy über seine Liebe zur KTV und sein Engagement im Ortsbeirat des Stadtteils sowie bei den Wirtschaftsjunioren Rostock. Und der 38-Jährige erklärt, wie er sich für den Christopher Street Day in Rostock engagiert und verrät, welche Wünsche er für das neue Jahr hat. Also, jetzt viel Spaß im Wellenrauschen-Podcast Nummer 53 mit Andy Sabo. Dieser Podcast wird präsentiert von Rohalm. Endlich schlürfen dürfen. Ja, heute Andy Sabo im Wellenrauschen-Podcast. Freue mich ganz besonders, dass er Zeit gefunden hat, Gastronom aus Rostock. Und hier verwurzelt in der Rostocker KTV. Wir sitzen gerade im Café Käthe. Und ja, Andi, es ist mega gemütlich hier. Das Flair der Käthe ist ja hinlänglich bekannt, mir bekannt. Und es ist einfach mega gemütlich. Und schön, dass ich hier sein darf.
Ja. Ja. Vielen Dank. Käthe, nicht mehr Kaffee, nur noch Käthe. Wir sind seit anderthalb, 2 Jahren haben wir uns vom Kaffee getrennt und haben uns quasi umbenannt. Es fällt kaum jemanden auf, weil das Logo ist das gleiche. Es ist nur das Kaffee weggerutscht und jetzt ist das Käthe in den Vordergrund, weil wir ja mehr sind als ein Kaffee. So, Kaffee impliziert ja immer so Kaffee und Kuchen und man trifft sich mal so auf ein Latte Macchiato. Und wir sind aber mehr, wir sind ein à la carte Restaurant mit Cocktails und Frühstück, so, also mehr. Deswegen nur noch Käthe.
Also ist mir der Fauxpas jetzt hier passiert und wahrscheinlich, weil ich es von früher, als ich hier noch gewohnt habe, so mit drin hatte. Und sie auch schon lange nicht mehr hier drin war. Aber sicherlich auch diese. Ja, es ist ja keine Spezialisierung, es ist ja eher eine Erweiterung, dass ihr eben Essen abends, das habt ihr vorher auch schon gehabt, das weiß ich, aber eben ja mehr euch als Restaurant jetzt seht.
Genau. Also es war eine Entwicklung, als wir 2013 aufgemacht haben, war es auch gar nicht geplant als Restaurant, sondern es sollte einfach eine Live-Spielstätte sein mit bisschen begleitend ein paar Snacks. Und aus diesen paar Snacks ist dann im Stück über die Jahre immer mehr geworden. Es ist natürlich auch abhängig davon, wen man in der Küche hat, denn die Küche prägt natürlich immer ein Lokal. Und mein Jan, den ich aktuell seit 3 Jahren in der Küche habe, der hat Stück für Stück weg von den Snacks hin zu richtigen Hauptgerichten uns gebracht. Und jetzt haben wir gute regionale Zutaten und wechselnde Gerichte. So, wir gehen 4-mal im Jahr. Krempeln wir die Karte einmal komplett um, immer saisonal angepasst.
Du hast mir vorhin im Vorgespräch von eurem Weihnachtsfrühstück, Brunch ist es ja in dem Fall nicht, erzählt. Was könntest du uns denn da mal empfehlen? Was kommt dann hier bei euch so auf den Tisch, so an weihnachtlichen Sachen?
Oh, jetzt hast du mich an weihnachtlichen Sachen. Natürlich, also klassisch Ente gibt es bei uns auf der Karte als halbe geschmorte Ente, auch gerne zum Teilen. Wenn man sagt, so eine halbe ist einem zu viel, dann kriegt man die für zwei mit doppelten Beilagen. Oder kannst auch schöne Fasanenbrust bei uns bekommen. Und wir haben auch andere, jetzt hänge ich andere saisonale Gerichte. Ich hätte mir da schnell eine Karte holen können.
Ja, Karte, aber das sollte jetzt auch nicht im Vordergrund stehen. Jetzt habe ich dich ein bisschen auf dem falschen Fuß, aber da hätte ich euren Koch. Aber was mir dabei gerade einfällt, ich glaube, ihr habt neulich auch bei Mein Lokal, Dein Lokal teilgenommen.
Ja, richtig? Ja. Neulich im Juni.
Oh. Ja. Schon wieder ein halbes Jahr her. Wie war denn das? Wo war dann auch Kamerateam hier und so, logischerweise? Und für 5 Minuten Bilder im Fernsehen 3 Tage drehen?
Ungefähr, ja. Also ich sag mal rückblickend, wenn man fragt, ob ich das nochmal machen würde, war meine erste Antwort, ohne zu überlegen, nein.
Stress, ne?
Aber mit Lächeln.
Ja.
So.
Ja.
Weil es war 5 Jahre, also es war, kam einem vor wie 5 Tage Jugendherberge. Du hast von morgens um 9 bis nachts um 1 mit den gleichen Leuten zu tun. Das heißt, du gehst ins Bett, wachst auf und dann sind wieder die gleichen da, mit denen du quasi am Abend dich verabschiedet hast. Aber es war eine tolle Runde. Es waren tolle Leute. Ich habe Gastronomen kennengelernt, die ich vorher noch nicht kannte. Bin in den Läden rein, die ich vorher noch nicht kannte. Also kannte, aber da noch nicht drinne war. Ja. Und das war eine tolle Erfahrung. Und das war spannend, anstrengend, schön.
Ja, okay, das ist eine schöne Umschreibung, aber ich denke mal, es war auch eine schöne Werbung dann auch bundesweit, das ist ja nun mal im Fernsehen. Das war jetzt für dich vielleicht nicht im Vordergrund, aber für eine schöne Werbung fürs Käthe.
Ja, das denke ich schon. Wir konnten uns zeigen, wie wir sind, authentisch, dass wir nicht perfekt sind, sondern dass uns auch ein paar Fauxpas passieren können, wie eine vergessene Zusatzbestellung oder ein Missverständnis. So, das ist vielleicht auch ein kleines Manko an diesem Sendeformat. Man soll sich ja als Gastgeber präsentieren, aber dadurch, dass du ja nicht am Gast bist, also du bist einmal am Gast, um quasi Bestellung aufzunehmen und dann kommen die Gerichte, aber du würdest ja sonst, wenn du die Gerichte gebracht hast, fragen, ob alles in Ordnung ist, um dann mögliche Fauxpas beheben zu können, um den Abend rund zu machen. Die Möglichkeit gibt es in diesem Format nicht, sondern alles, was passiert, ist passiert und muss dann am Ende bewertet werden und du hast nur noch die Möglichkeit, dich zu rechtfertigen oder zu erklären, warum das so war oder sorry, ist passiert.
Und gab es Fauxpas oder?
Ja. Also wir hatten zum Beispiel bei dem einen Gericht, da ist die Pasta, da war die wohl etwas zu lange im Wasser. Die war eben nicht al dente, sondern ein Müh drüber. Dann hatten wir ein Gericht mit Ente, die war etwas fest, war auch wohl etwas zu lang da drin. Und ich habe bei dem einen Dessert, gab es eine Misskommunikation, ein Missverständnis. Ja. Und da habe ich vergessen, hat eine belgische Waffel bestellt und wollte nicht anstatt, sondern zusätzlich zu den Kirschen noch Eis haben. Und ich habe es aber nur verstanden, dass er das Eis haben wollte, hat die Kirschen vergessen. Naja.
Gut. Welch schlimme Fauxpas.
Aber ja, und das hat ihm auf alle Fälle dazu gebracht, mir am Ende Punkte abzuziehen. Ja. Aber es war ganz gut, weil wer es noch nicht gesehen hat, jetzt weghören. Wir haben zu dritt den 2. Platz gemacht. Und ich fühle mich sehr wohl auf diesem Treppchen.
Sehr schön. Gewonnen hat, glaube ich, Stromgold die Jungs aus Warnemünde, aber das nur am Rande. Was würdest du denn sagen, also das Käthe gibt es ja jetzt schon seit 2013 hier im Bahnsdorfer Weg, mitten in der KTV, im Herzen der KTV, was das Restaurant für einen Stellenwert mittlerweile für die Menschen hier hat. Wie ist denn immer so das Feedback? Kommen die Leute gerne her, kommen sie regelmäßig her, gibt es schon richtige Stammkundschaft ich denke mal, ja, sie schätzen dieses Flair, hier sind überall Bilder an der Wand von Bands, die hier aufgetreten sind und dieses Gemütliche, hier steht ein Klavier, wir haben Couches, glaubst du, dass das schon mittlerweile so eine kleine Institution in der KTV ist?
Doch, das kann man schon sagen, also wir sind, oder wir zeichnen uns immer durch Authentizität aus. Authentizität? Also authentisch.
Fällt mir auch immer schwer.
Wir sind halt nicht aufgesetzt. So die Bedienung, die wir haben, sind offen, freundlich und bereit auch für einen Schnack. natürlich jetzt in der aktuellen Situation fordert das natürlich noch einiges, aber wir versuchen immer offen und ehrlich zu sein mit unserer Art und mit den Gerichten, bodenständig, nicht allzu abgehoben. Und das passt natürlich auch mit der Einrichtung. So, doch, ich denke schon, dass die Leute wissen, wenn man vom Keto spricht, wo das ist, und haben es auf alle Fälle schon mal gehört, oder kennen mich als Andi, der doch viel in der Stadtgeschichte hier rumarbeitet.
Ja, genau. Genau. Wir kommen leider heute auch um das Thema nicht rum. Sicherlich auch, was dem Zeitpunkt unserer Aufnahme geschuldet ist, jetzt hier Mitte Dezember. Euer Geschäft, du hast ja noch ein weiteres Lokal, Bar. Mhm.
Kneipe, sag ruhig
Kneipe. B7 in Rostock.
Genau, im Burgwall.
Genau. Wie habt ihr das alles so erlebt? Die Einschränkungen, es war ja einmal der Lockdown 2020, und jetzt haben wir wieder, erneute Einschränkungen, will ich es mal vorsichtig formulieren, die so, doch sehr tiefgreifend sind. Wie geht ihr jetzt vielleicht, wenn wir mal in der Gegenwart bleiben, mit der zweiten Situation um? Vielleicht hat man auch schon eine gewisse Erfahrung, auch wenn das alles nicht schön ist und sehr einschneidend ist, aber man hat vielleicht schon mehr Erfahrung als beim ersten Mal.
Ich sag mal, wir hatten ja schon zwei Lockdowns, so den ersten von März bis Mai, den zweiten von November bis auch Mai, glaube ich, also einmal zwei Monate, dann 7 Monate. Ich glaube, die Schwierigkeit bei so einem Lockdown ist immer, dass du am Anfang nicht weißt, wie lange der hält. Sonst könnte man viel besser planen. Das ist ja meistens immer so alles im 2 Wochen, 3 Wochen Turnus, dass entschieden wird, so wir verlängern jetzt nochmal, wir verlängern nochmal und nochmal. Und da sind wir sind jetzt schon froh, dass nicht wieder ein Lockdown ist, dass uns also die Möglichkeit gegeben wird, zu zeigen, dass wir Hygiene können und dass wir eben nicht die Pandemietreiber sind und zugemacht werden müssen. Ähnlich auch für die Club- und Kulturszene, wo ich nicht nachvollziehen kann, dass die als erstes wieder zumachen müssen. Denn die haben auch ebenso wie wir gezeigt, dass es funktioniert mit den Auflagen.
Ja, und viel investiert, ne?
Auch das. Ähnlich ist das auch bei uns so mit der aktuellen Auflage. Ich nenne ihn ganz liebevoll Lockdown Light 2G+, weil ja, wir haben die Hürde, es dürfen erstmal nur Geimpfte und Genesen rein. Das sind zum Glück die Mehrheit, nicht nur unserer Gäste, sondern auch also der Bevölkerung, so über 70 oder über 65%, auf alle Fälle an die 70, zumindest was die erste Impfung angeht, sind wir ja. Und sich dann noch einen Test zu holen, ist für manch doch schon eine Hürde, weil ja auch die Teststrukturen dementsprechend runtergefahren wurden vorher und die jetzt nicht so schnell wieder aufgebaut werden können. Und dann hast du auch 3G am Arbeitsplatz und 3G im öffentlichen Nahverkehr, und all die noch nicht geimpft sind, ich will nicht sagen blockieren dann die Testzentren, aber die Kapazitäten reichen halt nicht aus. Und darauf haben wir auch reagiert, beziehungsweise die Landesregierung, und hat uns erlaubt, auch selbst vor Ort zu testen. Das heißt also, man kann jetzt als Gast einen Test mitbringen in die Gastronomie oder einen angebotenen Test hier vor Ort machen, also wenn man selber die Tests hier hat, gegen einen kleinen Obolus. Und das macht es schon einfacher, aber es weiß kaum jemand, dass, wenn er keinen Test im Testzentrum bekommt, dass er den eben auch bei uns machen kann. Es gibt halt nur eine Einschränkung, der gilt dann auch nur hier. Also das Zertifikat, was dann ausgefüllt ist, ist dann für die Unterlagen, für die unseren, kann den nicht mitnehmen, weil das ist dann, ist ja nicht von einem zertifizierten Testzentrum, sondern ist halt im Vier-Augen-Prinzip gemacht worden.
Aber was wir jetzt gerade auch im Vorgespräch besprochen hatten, es ist nicht jedem so bekannt. Also wer jetzt nicht jeden Tag die neuen aktuellen Verordnungen liest und studiert, muss man ja schon fast sagen, bei all den vielen Punkten, die das hat, war mir das zum Beispiel neu. Ich hätte zum Beispiel gesagt, ich muss zum Testzentrum, um bei dir essen gehen zu können. Aber du sagst jetzt, ja, nee, du kannst einen Test mitbringen von zu Hause, einen Schnelltest, und den hier vor Ort machen. Aber da geht's ja dann schon los, dass einfach eine große Verunsicherung bei den Menschen herrscht und die nicht wissen und es im schlimmsten, schlechtesten Fall ganz sein lassen und dann einfach zu Hause bleiben.
Und das ist tatsächlich auch eher der Fall. Also wir haben definitiv keine normalen Abenden hier. So, es sind weniger Menschen, und was natürlich noch wesentlich einschneidender ist, dass fast alle Weihnachtsfeiern abgesagt wurden. Ne? Also das ist ja jetzt unsere Zeit. Ab Mitte November geht es los. Bis kurz vor Heiligabend hatten wir das Reservierungsbuch voll. Und von gut 100 Reservierungen, die ich hatte, sind mir jetzt noch 4 geblieben. Und damit meine ich noch, da gehe ich also auch davon aus, dass die noch stornieren werden, auch aus verständlichen Gründen. Also ich bin da ja auch gar nicht böse. Was ich aber den Firmen ans Herz legen möchte, ist, dass wenn ihr die Feier, die ihr bei uns hier in den Räumlichkeiten oder generell jetzt auch für alle anderen gesprochen habt, wenn ihr die Feierlichkeiten und das Weihnachtsessen absagt, dann seid doch so fair und kauft Gutscheine für eure Mitarbeiterinnen, die ihr dann anstatt dessen verschenkt, dass sie in den Zeiten, wenn es dann wieder besser ist, selbst herkommen können und wir dann halt nicht den Einbruch haben, den finanziellen. Das würde uns, mir und meiner Branche helfen.
Das war, glaube ich, im ersten bzw. zweiten Lockdown ja auch eine Möglichkeit, um ein wenig gegenzusteuern als Kunde, vielleicht auch zu helfen. Welche Möglichkeiten habt ihr noch? Ich weiß nicht, ob ihr einen Lieferservice anbietet oder euch untereinander vernetzt. Dann wurden ja teilweise auch lokale Plattformen für Händler geschaffen, um dort Gutscheine zu erwerben. Das weiß ich. Welche Instrumente habt ihr überhaupt, um gegenzusteuern, um eure Mitarbeiter zu beschäftigen? Stichwort Kurzarbeitergeld, Corona-Hilfen. Sag mal da noch ein paar Sätze zu.
Ja, also Lieferdienst hatten wir überlegt anzubieten, doch unsere Karte war und ist leider nicht lieferkonform, denn das, was wir hier zubereiten, ist nicht dafür gedacht, dass es nach der Zubereitung erst nach 15 Minuten gegessen werden kann. Das leider nicht. Was wir im letzten Lockdown gemacht haben, wir haben Weihnachtsessen einvakuumiert und eine Bedienungsanleitung beigepackt, wie man das quasi zu Hause zubereiten kann. Ja. So, das war dann so ein Weihnachtsmenü mit Ente, Rotkohl, Klöße, Lachs und andere Beilagen. Und das hatten wir alles einzeln gemacht und jeder hatte so einen Aufkleber, was dann, ne, wie viele Minuten mache ich mal ins Wasserbad oder auspacken und in den Ofen und so. Ja. Das war ganz süß und falls wir soweit, ich hoffe es ja nicht, aber falls es so kommen sollte, dann werden wir das sicherlich auch wieder machen, aber in Lieferservice in der Form nicht. Denn wären wir wahrscheinlich der 20. Laden, der Burger, Pommes und Pizza anbietet und das sind wir nicht. So, du wirst auch bei uns keinen Burger auf der Karte finden. Ja. haben wir halt nicht. Ansonsten Kurzarbeit ist, solange wir als Unternehmen es finanziell stemmen können, zahlen wir unsere Mitarbeiter weiter 100%, dass sie also zumindest, da ihnen schon das Trinkgeld dann fehlt, wenn es ja auch weniger Umsatz jetzt ist und weniger Stunden zu arbeiten, ist, dass sie wenigstens ihren vollen Lohn bekommen. Das ist uns schon wichtig. Das können wir machen und ansonsten ist die Überbrückungshilfe 3 plus, heißt sie, glaube ich, verlängert worden, sodass, wenn man nachweislich, wenn man nachweislich 30% weniger Umsatz zur Referenz 2019 hat, bekommt man einen Teil oder den gesamten Fixkostenbeitrag erstattet nach Antrag. Und da sind wir gerade beim Steuerberater an der Prüfung, ob das bei uns zutreffend ist und ich bin da ganz guten Mutes. Also neben dem quasi Pseudo-Lieferdienst mit den Gerichten, die man zu Hause selber machen kann, haben wir uns gedacht, wenn man nicht genau weiß, wie man das machen kann und einem die Gerichte aus dem Käthe fehlen, dann machen wir da eine Online-Sendung draus. Und dann haben wir die Käthe-Kochkombüse ins Leben gerufen für unsere Auszubildende, die wir nicht in die Kurzarbeit stecken wollten und weiter beschäftigen wollten. Und dann habe ich mich hier hingestellt und habe mit Hilfe von Christian Mansch und von Mediapeer so einen kleinen Stream aufgebaut und wir haben das bei Facebook und Instagram und YouTube live gestellt und haben dann die Kochkombüse gedreht mit schönen Fails da drinne. Also ich empfehle euch mein Kartoffelkloß-Desaster.
Bekommen wir noch auf YouTube?
Ja, ja, ja.
Sehr schön.
Ich gebe dir den Link. Ja. Das war schon famos und ich habe 30 Sendungen produzieren können. 10 mit meiner Auszubildenden und dann später mit Gästen aus der Gastronomie, die jeweils quasi ihr Lieblingsrezept mit mir gekocht haben. Also sie haben gesagt, was sie kochen wollen. Ich habe eingekauft, ich habe sie quasi eingeladen zum Essen. Dann haben wir ihr Rezept gekocht und ich habe mir sagen lassen, wie das geht. Ich wusste das in der Regel vorher nicht. Und dann haben sie Drinks mitgebracht, die ihr Lieblingsdrinks sind oder ihren Laden repräsentieren oder so. Und dann haben wir geschnattert. Das ging auch so gut eine Stunde so 45 Minuten bis eine Stunde mit Vorbereitung und allem. Und es waren einige witzige Themen und Gespräche dabei.
Ja, und eine schöne Anekdote, also einfach zum Erzählen und ich sag mal für eure Kunden, also einfach ein Einblick, Insight sozusagen, ne? Insight-Kete.
Genau, das definitiv. Also in den ersten Folgen findet man auch ganz viele Gerichte aus den Karten, die ihr vorher schon hier immer probieren konntet und könnt es jetzt eins zu eins zu Hause nachmachen. Die haben mir, sind mir meistens auch geglückt.
Wie reagieren so allgemein die Kunden auf die Situation? Sind die in der Regel auch diszipliniert und kommen hier auch relaxed rein oder hat sich da auch schon viel einfach in der Wahrnehmung verändert?
Das hat sich tatsächlich verändert. Also am Anfang hat uns diese Pandemie begleitet mit der Maskenpflicht. Da war ja noch nur geimpft und so gar keine Rede. Und da gab es viel Diskussion an der Tür. Was soll denn das hier? Ich habe eine Befreiung und das will ich nicht und ich darf das nicht. Und dann haben wir natürlich vom Hausrecht, weil zum Schutz von uns und von unseren Mitarbeiterinnen und auch den anderen Gästen, gesagt, okay, dann kannst du leider hier nicht reinkommen. Oder wenn du zum Frühstücksbuffet kommst, dann musst du am Tisch sitzen bleiben, weil am Buffet halt nur mit Maske sich bedient werden darf. Also müsstest du dich dann von deinen anderen Freunden, die dabei sind, dann bedienen lassen. Ne? Also wir haben versucht, da Möglichkeiten zu geben. Jetzt, wo diese 2G oder auch 2G-Plus-Regel ist, ist mir aufgefallen, und das finde ich tatsächlich auch ziemlich erschütternd, dass wir machen das jetzt seit 3 Wochen, 4 Wochen mit der Plus, seit 3 Wochen mit der Plus, und 2G ist ja jetzt schon eine ganze Weile, dass immer noch Gäste kommen und sagen, hä, das musste ich ja noch nie machen. Was, und ihr scannt das auch noch ein? Das ist ja ein Quatsch. Und ich sage, hallo, ja, wie soll ich das denn sonst zertifizieren? Ich meine, du kannst mir ja sonst was zeigen. Und dann sind auch welche, ich musste doch meinen Impfausweis noch nie zeigen. Es reicht doch, wenn ich sage, dass ich einen habe. Und dann bin ich immer total irritiert, weil wir sind doch dafür verantwortlich, das zu überprüfen, dass das auch so alles seine Richtigkeit hat.
Also irritiert mich jetzt auch, weil wenn ich kontrolliert wurde, sei es jetzt mal am Stadion oder also entweder man hat den analogen sozusagen, den Impfausweis, den vorgezeigt, okay, den kann man schwer scannen, aber wenn man das digitale Dokument hat, dann wird das eingescannt oder man zeigt es halt nur vor, aber auf jeden Fall musst du es vorzeigen.
Ja, und es gibt halt einige Gastronomen leider, die das nicht machen. So, ich habe gerade gestern von einem gehört, sie kramten alles raus, weil sie das so kannten. Nee, lass stecken, reicht, wenn du es hast. Ich will es gar nicht sehen. Erst wenn eine Kontrolle kommt, dann ist es wichtig, dass du einen Test bei hast. Und dann denke ich, so ein Wahnsinn, weil wenn eine Kontrolle kommt und der hat keinen dabei, dann zahlt nämlich nicht nur der Gast, sondern die horrenden Strafen zahlt auch der Gastronom. Und ich weiß nicht, wie lange die das haben, also durchsetzen wollen. Aber gut, das liegt auch dann natürlich daran, ob es kontrolliert wird oder nicht, ne?
Ja. Also ich war vor einigen Wochen einen kleinen Ausflug nach Hamburg gemacht, als das alles noch ein bisschen entspannter war. Wobei da ging es auch gerade auch los. Und da sind wir auch ins Restaurant und da wurde strikt geguckt und alles vorgezeigt und mit an Platz gehen und Maske sowieso. Und das können die sich gar nicht leisten, wenn da eine saftige Strafe kommt. Ruiniert man ja seinen Laden, nur wenn man vielleicht einmal nicht kontrolliert hat oder so. Ja. Also das macht keinen Sinn. Inwieweit ist denn das jetzt momentan bei dir so ein bisschen dann auch diese ganze Erschütterung? Du bist ja Gastronom mit Leib und Seele seit vielen, vielen Jahren. So ein bisschen auch erschüttert oder lässt du dich davon auch gar nicht so beeindrucken und sagst, naja gut, man lebt so im Tagesgeschäft, man muss ja weitermachen, es ist ja irgendwo auch eure Existenz. Geht da so ein bisschen auch in den letzten Monaten ein bisschen was von der Leidenschaft verloren oder sagt man hofft einfach, dass es vorbeigeht und wieder die guten alten Zeiten kommen. Wir haben ja vorhin so ein bisschen über die Bands gesprochen, die hier aufgetreten sind und oder die Künstler. Das sehnt man sich irgendwie doch zurück wieder, ne?
Ich bin neulich im Kino gewesen. Zum Welt-AIDS-Tag gab es in der Frieda einen Film, der nannte sich 120 BPM, spielt in den 90ern in Paris. Und da gab es mehrere Szenen, wo sie in Diskotheken getanzt haben. Und als dann danach gefragt wurde, so war ein kleines Feedbackgespräch nach dem Film, wie uns das gefallen hat, war das Erste, was ich gesagt hatte, ist, Die haben getanzt, ohne Maske, ganz eng. Und das vermisst man total. Also auch die Live-Musik und dieses Miteinander, wenn ich dran denke, wir hatten die Le Bums Boys hier als quasi schon Tradition zwischen den zwischen Weihnachten und Neujahr, den bekannten Resttagen nach den Festtagen, dass man hier noch schön seinen Speck schütteln konnte. Und das fehlt halt. Das weiß, dass das nicht mehr sein kann. Und es ist unglaublich wichtig für mich, Kleinkunst auf diese Bühne zu bringen, auch während der Pandemie mit dieser Situation, auch zu zeigen, dass das funktioniert und den Künstlerinnen die Möglichkeit geben, auch Bühnen weiter zu pflegen, weil, ich sag mal, unsere Lady, die wir hier haben, das Klavier, bam bam, das haben wir jetzt seit 2 Jahren hier und die wurde so selten bespielt, die sehnt sich ja geradezu, die ist frisch gestimmt, die sehnt sich danach. Ja, die
steht gelangweilt hier und
ja, in der Ecke. Sie möchte gerne bespielt werden. Und das ist natürlich schön, aber es gibt natürlich auch Künstlerinnen, die unter diesen Bedingungen gar nicht auftreten können, ne? So, weil es nicht lohnt, so, und weil es nicht reicht. Aber ich will nicht nur klagen. Ich finde, man kann, also ich bin sowieso ein liebenswerter Optimist in vielen Situationen und ich sehe gerne das Positive und ich sehe tatsächlich auch hier in dieser pandemischen Lage, zumindest was das Arbeiten geht, etwas Positives. Und zwar, was ich unglaublich reizvoll finde, ist, dass die Menschen jetzt, wenn sie reinkommen, an der Tür stehen und warten und wir sie platzieren.
Ja.
Das ist, das hat ein ganz tolles Niveau-Gefühl dahinter. Vorher war das so, wir waren an einem Gast oder wir waren gerade dabei, am Tresen Getränke zu machen und die Gäste kamen rein und haben sich selbst ihren Tisch ausgesucht, den sie gerne hätten. Und in der Regel war das einer, der noch nicht abgeräumt war. Und das bringt einen Kellner sofort in eine Stresssituation in den Kopf, weil er weiß, ach, guck mal, neue Gäste da, ich muss den Tisch noch machen, dies, das, das. Und jetzt ist es alles irgendwie, sicherlich sind ja auch weniger Menschen da, aber es ist irgendwie gesitteter, man. Die Gäste stehen, sie wissen, sie müssen erst was vorzeigen oder so, wir müssen das kontrollieren. Ist ja sonst bei einer Reservierung auch, man sagt, man hat reserviert und man wartet, dass man platziert wird. Und ich finde, das hat viel mehr man dieses Gastgebersein, ne? Herzlich willkommen, wie viele Personen, darf ich sie platzieren? So, das mag für die einen oder anderen vielleicht ein bisschen abgehoben klingen, aber ich finde, das ist ein schönes Gefühl.
Also ich finde es als Gast auch schön, das gibt es ja auch mitunter auch beim Griechen mal oder beim Spanier, nicht bei jedem. Also das ist je nachdem, wie Konzept ist oder das hat auch nicht immer was mit, ob das jetzt gehobener ist oder ein gehobeneres Restaurant, aber eben auch. Und ich finde das schön, man geht ja auch hin, um sich verwöhnen zu lassen und umsorgt. Man ist irgendwie umsorgt, kommt rein und wird platziert und gut, wenn es vorher auch anders war, aber das hat schon was.
Ja, und dann das, was dazukommt, ist dadurch, dass jetzt ja wenig, also wir müssen ja Abstände einhalten, das heißt, wir können also nicht so viele Gäste platzieren, wie wir wollten. Und wenn wir jetzt davon ausgingen, wir hätten dieses Plus nicht und es würden alle kommen, wie sie wollten, würden wir auch nicht mehr so viele reinlassen, wie wir könnten. Denn weniger Gäste, es klingt kurios, aber weniger Gäste kann mehr Umsatz bringen, weil du mit dem Personal, was du hast, dich besser um die Gäste kümmern kannst und mehr Zeit investieren kannst und die Gäste dann auch bereit sind, einfach, also sie fühlen sich besser betreut, betreut klingt ja wie im Heim, aber sie fühlen sich besser behandelt und bedient und dann trinkt man vielleicht noch eine Runde mehr oder bestellt doch noch ein Dessert. Und das wäre sonst, wenn es sonst so ein, wir haben das ja so ein Schleuderservice, du gehst nur zum Gast und rasselst runter, hallo, schönen guten Tag, was darf es sein und zu trinken und dies, ich bin gleich wieder da. Das hast du halt jetzt nicht mehr, jetzt hast du mehr Zeit für den
Gast. Also einfach individueller und ist doch schön, wenn man da dem auch noch was Positives
ja, in dieser diese, Frage. Genau, diese ganze Pandemie, finde ich, hat uns auch, wir hatten vorhin das Thema Entschleunigung, da ging zwar um Kaffee und Tee, aber das hat auch zur Entschleunigung geführt, weil man eben nicht mehr so schnell und so viel in unserer Gesellschaft konnte, sondern stopp, wir müssen jetzt erstmal runterkommen, wir müssen jetzt erstmal gucken und das ist, finde ich, ist positiv zu sehen.
Die große philosophische Frage, zum Glück sitzt jetzt hier nicht Herr Precht, wäre ja dann, ob das danach dann auch ein bisschen positiv abfärbt, wenn wir irgendwann mal wieder in ruhiges Fahrwasser kommen und all diese Dinge, die wir vorhin besprochen haben, kommen wir vielleicht heute auch noch zu mit diesen Calls, Video-Calls, die man jetzt ja vermehrt hat. das Homeoffice, das Entschleunigen, wenn davon danach dann auch was übrig bleibt und wir uns vielleicht, naja, ich sag mal um 5-10% ein bisschen bewahren und runterschrauben. Und das ist eine Wunschvorstellung, das klappt vielleicht auch nicht bei jedem, aber es ist ja schon ein Unterschied, als wenn man ins Büro hetzt und hier oder ob man eben zu Hause sich sein Teechen macht und neben seinen Rechner stellt und dann eben seine Calls abarbeitet oder was auch immer tut.
Ja.
Und
aus anderen Bereichen ist ja auch, also die Pandemie hat die Digitalisierung einen Mega-Anschub gegeben. Situation Digitalisierung und Homeoffice, Dienstfahrten, muss man tatsächlich für eine Besprechung sich 2 Stunden ins Auto setzen, um eine Stunde da zu schnattern, um dann wieder 2 Stunden zurückzufahren.
Inlandsflüge.
Ne? Das ist jetzt obsolet, ne? Weil du kannst einfach schnell einen Videocall machen. Ich hatte vorhin schon gesagt, in den 90ern gab es die Telekom, die mit Bildtelefonie geworben hat und alle haben darüber gelacht, weil so ein Quatsch und heute ist mal eben eine Videokonferenz zu machen, so wesentlich unkomplizierter. Gut, dann ist der Ausbau ja auch vorangeschritten und man kann eine bessere Qualität, aber das hat es schon vereinfacht und das besser miteinander gebracht, ja.
Und jetzt zur Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Rohalm. Endlich schlürfen dürfen. Rohalm ist dein innovativer Strohhalm made in Mecklenburg-Vorpommern. Das Startup aus Rostock produziert nachhaltige Trinkhalme aus Schilf, Gras und Reis. Mit seinen plastikfreien Halmen sorgt Rohalm nicht nur für einen neuen Trinkgenuss, sondern leistet einen aktiven Beitrag für den Umweltschutz und gegen die Verschmutzung der Meere. Damit ist der schicke Rohalm nicht nur für Betreiber von Bars, Restaurants und Events ein echter Hingucker. Auch alle anderen Unternehmen können sich dank der individuellen Gravur auf den Trinkhalm ein besonderes Geschenk und Markenzeichen für ihre Kunden erstellen lassen. Also klickt mal rein auf www.rohalm.com und holt euch euren persönlich gestalteten Rohalm.
Andi, jetzt machen wir mal einen kleinen inhaltlichen Sprung, vielleicht weg von der Pandemie. Wichtig, glaube ich, dass wir drüber reden, gerade über die Auswirkungen für euch Gastronomen. Aber ich würde noch mal so ein bisschen auf den Kiez hier eingehen, auf die KTV, die ja wirklich so ihren eigenen Charme hat. Ich habe auch ein paar Jahre hier gewohnt und habe das einfach auch genossen. Ja, die Bars, die Kneipen, die Restaurants, aber einfach auch die Leute, die hier leben, die Begegnung. Du wohnst, glaube ich, auch schon eine Weile hier, du arbeitest hier. Wie nimmst du das die letzten Jahre wahr? Ich glaube, man fühlt sich einfach hier wohl, dann einfach auch in Rostock.
Also meine erste Wahrnehmung war, als wir sind 2013 tatsächlich mit dem hierher gezogen und haben dann das Käthe hier eröffnet. Ich bin seitdem ich geboren wurde Rostocker und die KTV war für mich am Anfang immer so ein ganz entfernter Stadtteil, wo ich nie wirklich hingekommen bin. Und dann bin ich hierher gezogen und habe gedacht, wow, so viel Leben, so viel Kultur, so viele Möglichkeiten. Das ist unglaublich interessant. Und dann hat es eigentlich nur noch das Käthe gefehlt. Also Gastronomie und Kleinkunst miteinander zu verbinden, das habe ich so hier noch vorher nicht gesehen. Yeah. Aber das ist schon toll und in den letzten Jahren hat sich die KTV sicherlich gewandelt. Also vorher war es so das Schmuddelkind der Hansestadt. Heute ist der Sanierungsstand noch nicht perfekt und es gibt immer noch Straßen, die ganz furchtbar sind, aber größtenteils, also auch hier der Bahnhofer Weg wurde damals, ich glaube um 2000 rum, Ende der 90er, mit einem großen EU-Fonds hier in diesem Urban-Projekt saniert und wurde ja hübsch gemacht, diese gelben Backsteine, so das hat immer ein bisschen an die goldene Straße, die Backsteinstraße.
Das wird dann die Überschrift, die goldene Straße für den Podcast.
hat mich so ein bisschen dran erinnert und das ist süß, diese ganzen kleinen individuellen Läden und nicht diese Filialisten, die du sonst in der Krüppeliner Straße hast, die in jeder Stadt austauschbar. Also du kannst quasi die Städte austauschen, aber es sieht immer gleich aus. Und hier ist es individuell. Das führt natürlich auch dazu, dass es mal ein bisschen Fluktuation gibt. Also die wechseln oder erweitern sich oder nennen sich um oder sowas. Aber ich finde, das ist unglaublich sympathisch. Das ist ein Stadtteil, der nicht schläft, der immer aktiv ist. Genau.
Das ja, ja, cool. Und wo ich eben gerade hergekommen bin, war jetzt offen wieder ein paar Wochen nicht hier oder ein paar Monate, keine Ahnung, je nachdem, wo man, wenn man nicht gerade in der Wismarschen ist oder am Dobi, schon wieder neues Geschäft hier vorne an der Ecke. Es ist oft ein Wechsel. Wir haben ja hier die Taschenproduzenten, beziehungsweise also Leder, Gusti-Leder, jetzt ja, ja, fällt es mir ein. Wir haben einen alteingesessenen Uhrmacher, einer der letzten, wirklich ja, noch in der Art in Rostock, muss man sagen.
Eine Optiker Bode, Beusen hier nebenan, ja, ist auch schon seit Ewigkeiten da. Aber es gibt natürlich auch andere Läden, die hier schon gut Fuß gefasst haben. Ne? Es freut mich persönlich, freut es auch, wenn im Barnsdorfer Weg auch mehr noch Gastronomie einkehrt, weil ich finde immer, dass Angebot Nachfrage schafft, gerade in der Sache, weil ich alleine als Gastronomie in der Straße kann nicht so attraktiv sein, wie wenn es eine ganze Straße voller Gastronomie wäre.
Schöner Wechsel, einfach aus Jung und Alt, das wollte ich damit sagen, also aus traditionellen Händlern und den jungen Wilden, die dann dazukommen mit ihrer Biermanufaktur, da wo dann die besonderen Bierfabrik, weiß jetzt nicht, wie das heißt.
Bierbühne.
Ja, genau. Ja. Sorry an die Bierbühne, dass einfach da eine schöne Mischung da ist und ich glaube, das macht es dann auch aus. Ne?
Ja. Wir sind auch organisiert hier in der Straße. Ich habe vor 2 Jahren den Barni-Stammtisch gegründet, fast mit der gleichen Motivation, weswegen ich mich beim Ortsbeirat engagiere. Ich sage, wenn ich hier schon mein Laden habe und auch hier lebe und arbeite, dann finde ich, ist es nur gut, wenn die auch hier arbeiten und eventuell auch leben, sich auch kennen. Ja. Und eventuell auch, also man grüßt so den Laden sich gegenüber oder an der Seite, aber es gibt ja vielleicht auch noch mehr, was man vielleicht miteinander gestalten möchte. Und so habe ich den Barni-Stammtisch ins Leben gerufen und die Leute quasi eingeladen, zu mir zu kommen, um sich kennenzulernen. Und aus diesem Barni-Stammtisch sind jetzt auch verschiedene Aktionen schon herausgewachsen, die teilweise zum KTV-Fest gemacht werden. Oder jetzt im Dezember haben wir die Nikolaus-Stiefelchen-Aktion gemacht, wo die Kinder ihre Stiefelchen abgeben konnten, ihre Schuhe abgeben konnten, wurden von den Läden dann befüllt. Dann hat der Nikolaus hat sie natürlich befüllt. Ja. Und da der viel zu tun hat, wusste er nicht mehr genau, wo die Kinder sie abgegeben haben, hat die also in andere Läden abgegeben. Und jetzt müssen die Kinder ein bisschen suchen.
Das ist ja eine coole Aktion. Mega.
Und es wurden, also es haben über 20 Läden teilgenommen und pro Laden standen etwa 15 bis 20 Schuhe. Und dann kannst du dir ja mal hochrechnen, wie viele Kinder da mitgemacht haben. So. Das ist eine sehr erfolgreiche Sache. Oder wir haben die Weihnachtsbeleuchtung, die hier im Barnsdorfer Weg hängt, ist auch aus der Motivation des Barni-Stammtisches herausgekommen, größtenteils mitfinanziert, aber auch vom Ortsbeiratsbudget. Kannst du vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Genau.
Okay, also du hast es eben schon selber angeschnitten, du bist sehr engagiert über dein eigenes Geschäft, deine eigenen Geschäfte hinaus, hast den Barni-Stammtisch, darüber hatten wir noch gar nicht vorher gesprochen, super. Du bist im KTV-Ortsverein organisiert und im Ortsbeirat, im KTV-Verein und im Ortsbeirat, jetzt habe ich es seit einiger Zeit schon. Ja, erzähl mal, warum hast du das, warum bist du dabei und was war dir damals wichtig und vor allen Dingen, was kann man dort bewegen?
Also tatsächlich die gleiche Motivation wie die Gründung des Barni-Stammtisches. Ich denke, wenn man in einem Stadtteil lebt und arbeitet, dann gehört es einfach dazu, dass man sich auch einbringt, weil man wissen möchte, was passiert hier. Also das ist der Grund, weswegen ich in den Ortsbeirat, mich engagiert habe, um da gewählt zu werden. Also das ist ein politisches Amt, wobei du beim Ortsbeirat ernannt wirst, aber das nur nebenbei. Es geht ja darum, also zumindest beim Ortsbeirat, es heißt ja immer, die da oben haben entschieden. So, die da oben haben aber nicht einfach entschieden, sondern es ist in der Regel ein Beteiligungsprozess, an dem man als Mensch teilhaben kann. So, man muss sich aber bemühen, man muss dabei sein, man muss sich den Hintern packen von der Couch hoch und muss vielleicht mal zu so einer Versammlung mit hingehen. Es sind immer öffentlich, die Sitzungen, man kann da immer dran teilnehmen, es gibt immer den Punkt Anregungen und Fragen, Hinweise der Anwohnerinnen und Anwohner, wo man sagen kann, da ist zum Beispiel zu viel Müll oder da ist dies. Ich meine, dafür gibt es auch klarschiff.de, wo man Sachen melden kann, die dann relativ zeitnah behoben werden. Aber zum Beispiel Parkplatzsituation ist immer wieder ein Thema, wobei ich persönlich der Meinung bin, dass es in der KTV nicht zu wenig Parkplätze, sondern zu viele Autos gibt und sie werden Jahr für Jahr mehr. Das ist eher das Problem, aber das ist ein Hauptthema.
Wo man sich wahrscheinlich auch dran reiben kann, dann mit den anderen, ja.
Also das ist so eher so die politische Richtung und der KTV-Verein, das ist eher so dieses soziokulturelle Miteinander. Der KTV-Verein ist ja maßgeblich dafür verantwortlich, dass das KTV-Fest stattfindet. Also die unter euch, die sich vor der Pandemie dran erinnern konnten.
Vor Jahren.
Wisst ihr noch?
Man hat auf der Straße gefeiert.
Mit Menschen, mit Fremden. Ja, also das zu organisieren.
Adventsmarkt. Kann man ja sagen, Margaretenplatz, darüber hatten wir mal gesprochen.
Ne? Oh ja, oh ja. Da steht jetzt auch der Weihnachtsbaum wieder, der von den Kindern mit selbstgebastelten Schmuck geschmückt werden kann. Wie habe ich das neulich genannt? Im Wohnzimmer der KTV auf dem Margaretenplatz steht der Stadtteil oder der Kiezbaum. Genau, das kommt auch aus der Organisation. Wir hatten ja vorher das KTV Wichteln vor 3 Jahren das erste Mal mit dem ersten Baum auf dem Margaretenplatz. Und aus dem nicht stattfindenden Wichteln aufgrund der Situation ist auch dieses Stiefelchenrennen entstanden, um trotzdem für die Kinder.
Ja, also ihr habt euch dann auch eine Alternative gesucht, was könnt ihr tun?
Ja, genau. Genau, das ist so die Sache hier im Stadtteil mit dem KTV-Verein und Orts.
Schön.
Und ich kann auch jedem empfehlen, also wenn ihr Mitglied werden wollt und mitgestalten wollt beim KTV-Verein, ist das relativ einfach. Schreibt über Instagram, Facebook oder geht auf unsere Webseite, da ist glaube ich sogar ein Mitgliedsantrag. Ist auch gar nicht teuer, man zahlt 18 € als natürliches Mitglied und 57 € als juristisches Mitglied. Also man kann auch einfach als Unternehmen Mitglied werden. Wenn ihr euch fragt, woher das kommt, wir sind ja im Stadtteil mit der Postleitzahl 1857, deswegen kommt.
Ja.
Genau, und wenn ihr Fragen habt zu Situationen, warum ist da eine Baustelle oder warum ist dies oder die Verkehrssituation finde ich doof oder wieso ist hier keine Einbahnstraße, kommt in den Ortsbeirat, ihr seid herzlich eingeladen.
Und der Ortsbeirat kann dann im Fall der Fälle eben auch, sagen wir mal, Dinge in die Wege leiten, also sich da mit der Stadtverwaltung in Verbindung setzen und sagen.
Die Verwaltung ist immer dabei.
Ah, okay.
Ja. Also die Verwaltung ist dabei, der Ortsbeirat ist mit dabei, wenn das stattfindet, also die Mitglieder aus dem Ortsbeirat. Es können Anträge direkt in die Bürgerschaft gestellt werden, zum Beispiel. Also der Ortsbeirat ist das Stadtteilparlament. Also wir sind quasi die kleine Bürgerschaft. Richtig. Und man kann sich auch engagieren. So, man kann selber sich an Ausschüssen beteiligen. Es gibt einen Jugend- und Sozialausschuss, es gibt einen Bauausschuss, es gibt einen Verkehrsausschuss. Das ist so ein Unterausschuss des Ortsbeirates. Und da kann man sich selber einbringen und als, wie sagt man immer, sachkundige Einwohnerin dann sich daran beteiligen.
Wir haben vorhin über das Thema Veränderung der KTV in den letzten Jahren. Du hast es nun auch sehr positiv ausgedrückt, also dass eben doch viel schön gemacht wurde, die Häuser saniert wurden. Wir haben ja, glaube ich, einen sehr guten Sanierungsstand. Ich denke mal, die Straßen, zumindest über weite Teile, würden jetzt auch noch ein paar einfallen, wo es noch nicht so ist, aber sind gut gemacht. Aber gab es auch Tendenzen, wo du sagst, da müssen wir aufpassen, dass es keinen Verdrängungsprozess einsetzt, wie in Großstädten zum Teil. Ich glaube, hier in Rostock, wir kennen die Mietsituation, insbesondere, nicht nur, aber auch in der KTV. Wir haben ja noch viele Studenten zum Glück, aber es gibt ja viele Neubauten, auch hier gleich um die Ecke mit Tiefgaragenplätzen, was sicherlich manche gut oder positiv finden, weil einfach zusätzlicher Wohnraum Not tut. Auf der anderen Seite sind das ja oft dann Wohnungen, die eben nur Gutverdienende, wie auch immer, bezahlen können. Wie siehst du das generell, was den Wohnungsbestand betrifft und oder ist das auch bei euch Thema im Ortsbeirat?
Das ist Thema Gentrifizierung, ne? Und Wandel. Also ich finde, ein Stadtteil, also es gehört zur Entwicklung eines Stadtteils dazu, dass er sich weiterentwickelt. Aber Verdrängung gehört halt auf keinen Fall dazu. Und im Ortsbeirat selber, ich selber bin im Bauausschuss, da ist es immer wichtig, gerade auch wenn hier die Viro, die baut gerade am Werftdreieck oder will da ja einen großen Komplex bauen mit mehreren hundert Wohnungen. Und da haben wir als Ortsbeirat extrem intensiv drauf gepocht, dass es sozialverträglich bleibt, also Sozialwohnungen mitgeschaffen werden und dass das eben mit eingepreist wird. Ne? Die Argumentation, das rechnet sich nicht, darf nicht kommen, denn also gerade die Viro als Tochter der Hansestadt hat ja auch einen Auftrag, Wohnraum zu schaffen und eben auch für die nicht so gute normale Bevölkerung, ne? So, die sich das nicht leisten können, darf es eben diese Verdrängung nicht geben. So, das gehört dazu, weil ein Stadtteil macht es ja aus, dass der Bund durchmischt ist. Ne? So, und oder vielleicht auch ein bisschen alternativ. zu sein. Und dann finde ich tatsächlich teilweise ist relativ sympathisch, diese Idee der Hausbesetzung, nicht verwendeten Wohnraum zu annektieren und ihn quasi ja wieder zum Lebensraum zu schaffen.
Genau.
Nur weil eventuell Spekulatoren oder Investoren einfach noch warten, bis die Preise weiter steigen. So, das ist definitiv ein Punkt, der häufig auch mit Thema im Ortsberat
ist. Ja. Aber kommt das bei euch auch an, dass es ein Thema ist, einfach, dass die Mieten mitunter dann auch immer weiter steigen und dass dann eine Verdrängung stattfinden könnte? Oder ist es noch in einem Rahmen, wo man sagt, ja, solange die Studenten hier sind und sich das auch irgendwo eine Wohnung leisten können, ist das okay?
Ja, du sagst, also es ist ganz spannend, das mit den Studierenden ist ja irgendwie ein Teufelskreis. Ne? Sie können sich eine einzelne Wohnung nicht leisten, also gehen sie in eine WG. Eine WG hat in der Regel 3 bis 4 Zimmer, also eine ideale Größe für eine kleine Familie. Die Familie kann sich eine Miete bis, jetzt muss ich ein bisschen spielen, vielleicht bis 1.500 € leisten für 4 Zimmer. Und dann sieht der Vermieter aber, es ist Bedarf für Studierende da, also kann ich ja einzelne Zimmer vermieten. Und einzelne Zimmer können natürlich wesentlich teurer sein und dann verdient er an der Wohnung aber 2.000 oder 2.500 €. Und dann, also ich sag mal, Studierende und Familien ist eine schwierige Situation, weil die, also sie nicht kannibalisieren, aber sie nehmen sich ja gegenseitig den Raum, den sie ja eigentlich selber brauchen, von dem anderen. Und dann steigen aber auch die Preise, weil die Studierenden im Einzelzimmer ja mehr sind zu zahlen als in der Gesamtheit.
Das drückt den Preis im
Gesamten hoch. Und das schiebt den
Mietspiegel oder was auch immer dann hoch. Weil einerseits sagen wir ja auch, und das sage ich ja auch, also bitte nicht missverstehen, Studenten sind gewollt, auch hier in der KTV gewollt, hier ist die Uni, das gehört zum Leben hier ist dazu. Aber man befindet sich, es gibt aber auch viele Familien mit Kindern, immer mehr Familien mit Kindern. Ich meine Kinder sind hier auch in die Kita gegangen, in der Waldemarstraße und da hat man das pure Leben ja auch immer gespürt und das ist ja auch nach wie vor. Aber das Problem der Eltern, das ist ja wieder eine andere Gruppe sozusagen, ne, ist passenden Wohnraum hier in Rostock in der entsprechenden Größe zu finden. Das heißt, wenn man 2 Kinder hat oder sogar 3 Kinder und das eben Händering gesucht wird und das hast du ja gerade angesprochen, da wird ja versucht zu bauen. Wenn wir jetzt hier schon mal so sitzen, jetzt kommt bei mir wieder der Journalist durch, wie weit ist denn da? Geht das da irgendwann mal los oder am Werftdreieck? Oder?
Ja, tatsächlich. Die Viro hat eine eigene Webseite dazu, wo der Fortschrittsstand
dokumentiert ist.
Richtig, genau, wo das aufgelistet ist. Und es werden 3 Bauphasen sein, in denen das realisiert wird. Und ich glaube, der erste fängt schon jetzt 23 oder 24 an. Also das ist relativ zeitnah. Bis 30 soll dann alles fertig sein. Das ist ein Riesenprojekt, okay. Da werden die Straßenbahnschienen umgelegt werden müssen. Ja. Der gesamte Kreuzungsbereich vorne am Neptun-Einkaufscenter wird neu gerichtet. Die Straße wird ersetzt, also die eine an der Ecke, jetzt habe ich Max-Eid-Straße, die kommt, glaube ich, weg und die davor wird die andere vergrößert,
Es wird neue Abbiege. Also sehr kompliziert Infrastruktur.
Kompliziert würde ich nicht sagen, aber komplex.
Ja, sehr, sehr, sehr viel gemacht wird. Okay, also das war jetzt nur mal wieder die Neugier bei mir, weil viele Leute ja auch immer fragen, wann geht's denn da endlich mal los? Aber es ist ja auch ein riesen Bauprojekt, weil das ist ja kein kleines Grundstück und da sollen ja auch sehr viele Wohnungen entstehen, was vielleicht auch die Wohnungssituation ein Stück weit entspannen könnte und wir nicht nur die teuren Wohnungen mit Warnow-Blick vorne am Werftdreieck haben, sondern eben auch Sozialwohnungen unter anderem. Du bist nicht nur, wie eben gesagt, hier in der KTV engagiert in den verschiedensten Gremien, sondern jetzt in letzter Zeit auch verstärkt bei den Wirtschaftsjunioren Rostock. Sag mal da nochmal ein paar Sätze zu. Ich denke mal, dir war es wichtig, einfach auch als Unternehmer dort mit A vertreten zu sein und B, ist ja auch ein Punkt, um sich zu vernetzen, um andere junge Unternehmer kennenzulernen.
Ja, genau. Also die Wirtschaftsunion, für die das nicht kennen, ist ein Verein für junge Unternehmerinnen und Führungskräfte bis 40. Und das ist nicht nur in Rostock ein Verein, gibt es seit über 60 Jahren in Deutschland, seit 30 Jahren auch auf unserer Seite von Deutschland. Und, das heißt, bis 40 kann man aktiv im Verein mitwirken, Ämter bekleiden und mit Entscheidungen treffen. Wenn du über 40 bist, dann gehörst du zu den Silberrücken, also bist du dann als Fördermitglied dabei, kannst dich natürlich immer noch einbringen im Verein, aber eben dann kein Amt mehr bekleiden. Und da bin ich gerade gestern zum Vorsitzenden, also zum Kreissprecher heißt das da, gewählt worden für ein Jahr. Das ist nach dem Prinzip One Year to Lead, dass man quasi ein Jahr führt und dann quasi dann den nächsten aufbaut, mhm, ne, und dann weitermacht. Und wir sind, zum einen ist das Vernetzen das und das Networking ist das, was wir hauptsächlich für uns begreifen, und das andere ist das soziale Engagement in der Stadt. So, wir haben zum Beispiel ganz groß das Benefit organisiert. Das ist eine Veranstaltung, wo der Rostocker Sportbund mit all seinen Sportvereinen da war, um sich vorzustellen, und Kinder konnten dann einmal testen, welcher Verein, welche Sportart ihm am ehesten liegt. So, von Kickboxen über Tischtennis und Football und Baseball und alles, was man mit dem Ball so machen kann, konnte man ausprobieren. Ja. Genau. Das haben wir organisiert. Oder die Kauf-1-Mehr-Aktion, wo wir dann im Edeka, in der Hermannstraße bei Edeka Söllek stehen, um für die Rostocker Tafel Spenden zu sammeln. Kauf-1-Mehr bedeutet, du gehst normal einkaufen und kaufst halt Konserven oder langhaltende Lebensmittel 1 mehr und gibst das dann vorne bei uns ab.
Also eine ganze Menge, und vielleicht nochmal danach gefragt, wie nimmst du da die jungen, ich muss immer so schmunzeln, die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer wahr? Geht da was in Rostock? Sind natürlich oft vielleicht auch Gastronomen, Händler in dem Sinne, aber geht da auch was in andere Richtungen, Startups? So, das ist ja immer so mein Thema.
Ja, also tatsächlich, also wir sind aktuell an die 50 Mitglieder, davon etwa 20 Aktive. Also wir sind gerade in so einem kleinen Umbruch, weil viele, mit aktiv meine ich, das sind die noch unter 40. Und in den letzten 5 Jahren ist das gekippt. Da sind sehr viele unter 40-Jährige über 40 geworden und dann von normal so Fördermitglied. Und wir sind natürlich auf der Suche nach neuen und nach einem sehr bunten und diversen Mitgliederstand. Und aktuell ist es halt, wir haben Menschen aus dem Steuerberater- oder Investmentbereich, wir haben aber auch jemand aus dem Baumarkt dabei, und Gastronomen bin ich aktuell noch der Einzige. Ich werbe gerne dafür, dass das auch ein bisschen diverser da werden kann. Genau, wir haben aus der Finanzierung, wir haben jemanden dabei, der Türen herstellt, der Teppiche herstellt. Also wir haben schon, also ganz, ganz bunt, aber es kann natürlich noch mehr sein. Ja. Und im Grunde geht es darum, mit der Zeit, die man hat, sich zu engagieren, andere Leute kennenzulernen. Und eines meiner Lieblingsaktionen ist die Fuck-Up-Night, wo man sich trifft und sich gegenseitig erzählt, wo man schon mal ordentlich ins Klo gegriffen hat. Um nämlich zu sagen, also ich stehe hier und ich kann sagen, ich habe schon mal einen Laden aufgemacht, den ich nach einem Jahr wieder schließen musste. So. Und dann kann ich erzählen, wie viel Herzschmerz mich das gekostet hat, aber auch wie viel Positives ich daraus gezogen habe, welche Fehler oder Entscheidungen ich so nicht nochmal treffen würde. Und dass sowas hilft. So. Und wenn man das mit Menschen, mit Menschen austauscht, die ungefähr in der gleichen Altersstruktur sind, oder auch in, wenn du sagst, Startups, die hören sich das an und können daraus was mitnehmen. Ist das bei den Wirtschaftsjunioren ähnlich wie im Wald? Die alten Bäume machen irgendwann Platz für die jungen Bäume, dass sie wieder aufstreben können. Und so ist das so ein schöner Kreislauf.
Hast du schön gesagt. Ich wäre dann knapp leider raus oder auch dann schon ein Silberrücken. Aber egal.
Aber als engagiertes Mitglied kannst du immer.
Kann man sich. Ich packe das alles mal, die ganzen Vereine und Institutionen, packe ich alles in die Shownotes. Leute, dann könnt ihr euch das selbst mal anschauen, verlinke ich alles. Und eine weitere Geschichte, die du über viele, viele Jahre begleitet hast, ist der CSD Verein Rostock, in dem du Vorstand warst, Vorstandschef, oh Gott, das hört sich immer an.
Vorstandsvorsitzender.
Oh, Vorstandsvorsitzender. Ja, ja. Also hast dich viel für den CSD und die Ausrichtung des CSD, aber nicht nur des jährlichen Christopher Street Days in Rostock engagiert. Ja, erzähl mal, wie du dazu kamst, beziehungsweise was denn so, wie sich die Szene entwickelt hat. Wir haben im Vorgespräch relativ viel schon drüber gesprochen, dass da natürlich eine Entwicklung stattgefunden hat, aber vielleicht steigen wir mal so ein, wie es vor 10 Jahren war.
Vor 10 Jahren, also vor 10 Jahren feierte der CSD sein 10-jähriges Jubiläum, denn 2002 gab es den ersten, nächstes Jahr, 2022 wird es dann den 20. CSD geben. Vor 10 Jahren hatte ich schon meine Kneipe, das B7 im Burgwall, 2008 eröffnet als Treff für Lesben und Schwule und Freunde. Da gab es 2010 oder 2012, sprach man quasi nur über Schwule und Lesben, da gab es Queere oder Trans, Inter gab es, aber die waren nicht so in der Öffentlichkeit und waren auch nicht so Thema. Und da war der CSD, wie würden heute Leute sagen, eher so eine Arschwackelparade, so, wo bisschen wie eine Love Parade sich gezeigt, präsentiert und sich gefeiert hat.
Also, vielleicht tue ich den Unrecht, aber weniger politisch oder weniger mit Statement, damals vielleicht auch schon, aber es war einfach Fun.
Nee, also es gab schon immer ein politisches Motto oder ein gesellschaftlich relevantes Motto, was den CSD geprägt hat. Aber ich glaube, die Außenwirkung war eher eine, die auf Party und Spaß war. Und der politische Punkt ist ein bisschen leiser gewesen. Und das hat sich in den letzten 10 Jahren stark gewandelt. Wir als CSD sind wesentlich politischer geworden, sind mit unseren Forderungen auch mal angeeckt, waren halt nicht so bequem. Und das ist auch wieder ein Punkt, wo ich sagen muss, in der Pandemie selber ist es für ehrenamtliche Vereine unglaublich schwer gewesen zu arbeiten, weil es eben nicht zu Treffen kam und in der Videokonferenz du eben nicht so miteinander arbeiten kannst, wie wenn du dich persönlich triffst. Und ein CSD lebt natürlich auch davon, dass man die Demonstration, den Protest auf die Straße und in die Sichtbarkeit der Gesellschaft holt. Aber was wir da gelernt haben, ist, man braucht nicht immer einen Demowagen, groß laut mit Musik, sondern man kann genauso effektiv sein mit vielen Menschen, transparenten Plakaten, die Forderungen widerspiegeln, ne, und zeigen. Genau, und dann hat es jetzt in den letzten Jahren direkt, sind halt mehr Workshops dazugekommen, wo man dann so ein, weiß nicht, Transparente macht oder wo Menschen aus der LGBT-Szene aus Stettin, aus Polen, die natürlich jetzt arg zu tun haben, weil da auch der Rechtsruck, ähnlich wie auch in Deutschland zu spüren, stark gewachsen ist. Und wenn man dann hört, wie es Menschen außerhalb der eigenen Wohlfühlkomfortzone geht, dass die teilweise wirklich ums Überleben kämpfen oder über die Daseinsberechtigung kämpfen müssen, so, kommt halt viel intensiver jetzt. Und ich habe meine Funktion bei der letzten Mitgliederwahl nicht wieder als Vorsitzender, also mich nicht zur Wahl gestellt, weil ich zum einen der Meinung bin, es ist Zeit, diesen Wandel, den die Gesellschaft hat, auch im Verein zu tragen und Platz zu machen für junge Menschen, die wesentlich mehr im Thema stecken als ich.
Erklär das nochmal, das hast du vorhin schon mal, was hat sich denn da verändert vielleicht, also so in der Generation, kann man ja sagen.
Also vor 10 Jahren waren die Teilnehmenden vom CSD, aber auch die daran aktiv mitgemacht haben, als auch die an der Straße standen oder den Demonstrationen mitgelaufen haben, so im Schnitt so Anfang, Mitte 20, so, weil das vielleicht auch die Zeit war, wo sie sich erst geoutet haben oder sich selber gefunden haben, wie sie wirklich sind. Und heute ist es so, das Publikum ist wesentlich jünger geworden. Die sind eher 14, 15. Vor 10, 12 Jahren gab es ja noch kein Smartphone. Du hattest das Internet noch nicht in der Hosentasche. Du hattest den Weltschatz an Informationen noch nicht so greifbar, wie es heute ist. Die Menschen, die heute da sind, sind wesentlich politischer, sind viel informierter, weil es viel einfacher ist, an diese Informationen ranzukommen. Und das hat sich mit noch groß gewandelt und das ist mit ein Grund, also ich will nicht sagen, ich bin ein Vorderer oder altbackend, aber ich stecke halt nicht so im Thema drin, denn ich bin unglaublich prädestiniert. Ich bin weiß, ich bin ein Mann und ich bin schwul. Das bedeutet, ich habe so viele Vorteile gegenüber anderen, ja, also als Frau geboren oder People of Color, farbig, oder dann hast du, ich persönlich habe außer meinem Schwulsein quasi keine Probleme gehabt in der Gesellschaft. Und ich finde, ein Problem damit ist immer auch so eine Selbstbewusstseinssache, so. Ob man das als Problem sieht oder nicht, ist ja jedem selbst überlassen, ob das als Problem gesehen wird. Genau, und all diese Sachen zusammen waren für mich die Entscheidung, da quasi Raum zu geben und Platz zu machen. Und jetzt haben wir das erste Mal seit 19 Jahren eine Vorsitzende und eine junge Vorsitzende. Und wir sind bei 5 im Vorstand, 3 Frauen.
Ja, aber wir werden dich auch weiter auf dem CSD sehen und du bist ja da weiter auch irgendwo mit
dabei. Ja. Das schon. Ich werde nicht mehr so in den Vordergrund sein. Also ich werde nicht mehr meine Reden an die Politik auf der Bühne halten. Das werden jetzt die anderen jungen Menschen machen. Junge, ich bin 38. Ne?
Um das hier nochmal klarzustellen.
Genau. Nee, also ich stehe auch allen, das biete ich, habe ich auch angeboten, oder stehe ich auch zu, mit Rat und Tat beiseite, wenn Fragen sind, so Verbindung zu herzustellen oder irgendwie sowas, ne? Wie habt ihr das gemacht? Da helfe ich schon noch mit. Aber ich werde nicht mehr so intensiv dabei sein, wie das die Jahre zuvor war.
Ja. Okay. Jetzt sind wir schon am Ende unseres schönen, kleinen, feinen Gesprächs. Klein und fein ist gut. Wir sind schon bald einer Stunde. Das, was ich aber schön finde. Und deswegen meine letzte Frage, was vielleicht immer so ein bisschen pathetisch ist. Aber welche Wünsche hast du für 2022? In welcher Richtung auch immer? Abgesehen davon, dass jetzt hier diese komische Situation bald wieder vorbei ist und wir wieder ein bisschen freier sein können. Aber gibt es da so ein paar Dinge, die dir spontan einfallen?
Ganz spontan haben wir vorhin auch schon darüber gesprochen, Entschleunigung. Und zwar in allen Lebensbereichen. Nehmt euch als Beispiel, wenn ihr an einer roten Ampel steht, ob nun im Auto oder als Fußgänger, ne? Dann nutzt die Zeit einfach, nicht aufs Handy gucken, sondern schaut euch um, wo seid ihr gerade, wer ist hier mit bei euch, schaut euch die Welt an, schaut euch die Menschen an, so, und nicht immer dieses Hetzen von einem Termin in den anderen, auch mal sagen, dass man bei diesem Videocall nicht dabei sein kann, weil man sich mit seinem Kind beschäftigen möchte oder muss, und vielleicht mal eher einen Tee zu trinken und nicht einen schnellen Kaffee to go, sich mal hinzusetzen und einfach die Situation zu genießen.
Einfach mal nichts tun oder einfach mal nur nachdenken und nicht sofort, ich erwische mich ja genauso wie du vielleicht auch, sofort aufs Handy starren und wieder irgendwo drin rumscrollen, was ja auch schon so eine Manie geworden ist von vielen, vielen Millionen Menschen, sondern einfach mal sich umzuschauen und vielleicht Menschen angucken, was auch immer, oder Häuser oder Tiere.
Genau. Ja. Genau, mit offenen Augen durch die Welt.
Sehr schön. Wunderbares Schlusswort und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Andi Szabo heute im Wellenrauschen-Podcast. Freue mich, dass wir so ein cooles Gespräch geführt haben, was auch mal so ein bisschen tiefgründiger war.
Danke für die Einladung. Ich danke dir, Olli.
Der Podcast mit Andi Szabo ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und zu guter Letzt wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail. Wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.